Ich hatte ein Wort letztes Jahr, soweit ich mich erinnern kann, zu Ende oder am Ende unserer gemeinsamen Zeit. Und ich lese es heute Morgen nochmal. Ich lese es und ihr werdet schon wissen, wo es steht. Manchmal hört man genauer zu, wenn man es nicht weiß, wo es steht, oder ein nicht von vornherein gesagt wird, wo es steht. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder sei schnell zum Hören. Wo steht das? Ja, gut, gut. Jakobus, Kapitel 1, Vers 19. Ihr sollt wissen, meine liebe Brüder und Schwestern, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Das gibt uns die Natur, unsere menschliche Natur. Schnell zum Hören sind wir alle immer. Unsere Kinder sind schnell zum Hören. Wir sind schnell zum Hören. Oder? Wir sind langsam zum Hören. Und deswegen ermutigt uns hier das Wort Gottes, dass wir schnell sein sollen zum Hören. Langsam zum Reden, da sind wir schnell. Langsam zum Zorn, da sind wir auch schnell. Wir reden schnell, wir sehr schnell. Wenn es dabei geht, dass wir uns aufregen über andere. Das kommt ganz natürlich. Aber das hören nicht, weil wir Kinder des Ungehorsams sind. Deswegen geht es langsam mit dem Hören. Und je langsamer es geht, je mehr wir uns belasten. Von Ungehorsam zu Ungehorsam wird das Leben schwerer und schwerer. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Mich früher aufgeregt über meine Geschwister, da war es ganz auffällig, sodass ich öffentlich ermahnt wurde als junger Mann, dass ich mich nicht aufrege über meine Geschwister und nicht über sie schimpfe und herziehe. Mein großer Bruder hat mir gesagt, im Geheimen deines Herzens ist das nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Wenn du dich über andere aufregst, bist du ein selbstgerechter Mensch. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Es ist ungerecht. Wir haben kein Recht, zornig zu sein über andere. Darum legt ab alle Unsauberkeit. Es verunreinigt uns. Ungehorsam, Zorn, das viele Reden verunreinigt uns. Es verdreckt unser Leben. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an. Zieht das eine aus und das andere an. entleert euch das eine und lässt euch erfüllen mit dem anderen. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Seid geduldig, ruhig, stille. Lässt es zu, dass Gott mit euch rechtet. Seid einsichtig, seid sanftmütig. Das Wort, das in euch gepflanzt ist, wir haben die ganze Woche jetzt, viele von uns 14 Tage, andere eine Woche, das Wort Gottes gehört, morgens und abends. Eine Menge Wort Gottes. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich sitze da und denke, ich kann das ja gar nicht alles aufnehmen. Ich möchte das behalten. Und wie soll ich das jetzt nun behalten? Das reicht nicht aus. Es ist gut, dass es früher Kassetten gibt und heute CDs gibt, oder? Und MP3 und alles andere, was es gibt. Diese Erkenntnisse, die wir empfangen haben durch unsere Brüder von Gott, können wir speichern. Ist schon gut, ne? Wo das Hirn nicht alles speichern kann. Einige von uns haben es einfach mit dem Speichern, andere haben es schwer. Wir können uns abends schon gar nicht mehr erinnern, was morgens für ein Text war. Wie Greg oder Jim oder jetzt Brian das ausgelegt haben. Ich denke, irgendwie geht es uns alle so, dass wir ganz schnell vergessen. Und das kommt hier im Text durch. Nehmt das auf, bleibt dran am Wort. Das Wort, was in euch gepflanzt ist. Und das ist für mich ein Trost. Wie, glaube ich, Craig das sagte. Wir nehmen das auf. Und der Heilige Geist kommt. Und zur rechten Zeit erinnern wir uns. Unser Lehrer, der Heilige Geist, erinnert uns an all dem, was wir gelernt haben. Dann, wenn wir es brauchen, wird es lebendig in uns. Es ist in uns gepflanzt. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn wir uns nicht erinnern können. Der Heilige Geist wird uns erinnern. Das sagt auch Jesus seine Jünger. Und das geschieht auch tatsächlich. Jesus ist weg, der Heilige Geist ist da und plötzlich, die erinnern sich nicht nur, sondern sie verstehen überhaupt erst dann, wenn der Heilige Geist kommt, in die Tiefe. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Also so ist das Wort als Same in uns gepflanzt, unheimlich wichtig. Aber genauso wichtig ist der Heilige Geist, Wort und Geist. Es gibt eine Bewegung, die heißt Wort und Geist, und das stimmt. Wort ohne Geist nützt uns nicht. Wort und Geist ist lebendig. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht in Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst vom Stund an, wie er aussah. Damit Craig unten gesprochen ihm erklärt, warum wir nur morgens und abends eine Session haben. Gesagt, durch die Jahre sind wir immer mehr den Eindruck gewesen, dass wir am Anfang, weiß es nicht, wer ganz am Anfang dabei war mit Bill, wir haben 4-5 Sessions am Tag und wir hatten solche Köpfe, solche Birnen und überhaupt keine Zeit zum Verdauen. Und am Ende, es war so schön, aber wir hatten überhaupt keine Zeit, das Wort gemeinsam zu bewegen. Wenn wir nur Erkenntnisse haben, haben wir Wasserköpfe. Wir sind geistlich gesehen Heuchler wie die Pharisäer. Das macht Jakobus und das liebe ich an Jakobus. Er ist so praktisch. Das Wort angewandt in unser Leben, das ist ihm ein Anliegen, dass wir nicht das hier alles aufnehmen und meinen, das war's. Nein, wir haben hier schon Zeit gehabt, es zu verdauen. Und jetzt nehmen wir das mit. Einer, der nur aufnimmt und keine Zeit hat, es zu tun, wird zum Heuchler. Das war Jesus' Problem mit den Pharisäern. Sie wussten so viel, taten es aber nicht. Und deswegen sagt er zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, seid nicht so wie die Pharisäer. Sie wissen alles, meines zumindest, und tun gar nichts. Die laufen an den Elenden vorbei. Er erzählt ihnen vom barmherzigen Samariter, damit sie begreifen, dass die Priester und Leviten, das religiöse Volk, die religiöse Führer des Landes, Heuchler waren. Und Jakobus lässt da keinen Zweifel dran. Du und ich, wir stehen in dieser Gefahr, wenn wir meinen, dass solche Wochen der Gemeinschaft miteinander, mit Gott in sein Wort, nur da sind, um Wissen zu speichern. Interessanterweise, nachdem Menschen Jesus begegnet sind, und die Geschichten, die kennen wir alle, und Jesus sie angerührt hat und geheilt, ihr Leben wieder hergestellt hat, da haben sie entweder gefragt, was muss ich nun jetzt tun? Sie brauchten seinen Rat. Oder er sagte ihnen, jetzt hast du etwas empfangen, gehe und tue anders, lebe anders, sei anders im Alltag. Lass es zu, dass das Wort in dir Fleisch wird, dass es übergeht in deine Natur, so dass du nach dem Wort tust. Das ist Leben. Jakobus sagt später, der gespeichertes Wissen hat und einen starken Glaube, kann gottlos sein und ist gottlos, wenn das Wort in ihm nicht Fleisch wird. Er sagt, ich zeig dir meine Taten, mein Alltag, mein Leben, du kannst es sehen und darin wirst du Glaube, Fleisch als Fleisch sehen, nicht im Sinn der Fleischlichkeit, sondern Glaube, das sich materialisiert. Es ist in mir übergegangen, das Wort Gottes. Ich trage nicht nur das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes ist zu meinem Leben geworden. Es ist Leben in mir. Das ist oft nicht nur persönlich unser Hauptproblem, dass wir weggehen und vergessen, wie wir ausgesehen haben. Wie hast du denn ausgesehen diese Woche im Spiegel des Wortes Gottes? Ich habe mein Gesicht, ich habe mich gesehen im Spiegel, immer wieder. Und am liebsten ist es oft so, dass ich am liebsten weglaufen würde. Wenn wir unser Leben sehen, widerspiegelt im Wort Gottes, erkennen wir unsere Unzulänglichkeiten, unsere Verfehlungen, unsere Schwächen, unsere Macken. Deswegen sagt Gott, vergisst es nicht, was ich euch gezeigt habe. Klar hat er uns seine Liebe offenbart und seine Geduld und seine Hoffnung für uns. Aber wir haben auch hier unsere Unzulänglichkeiten gesehen. Und er hat sie uns gezeigt aus lauter Liebe, weil er möchte, dass wir schöner werden. Dass wir werden, wie er es ist. Was soll ich tun? weiß nicht, wie ihr die Gemeinschaft hier zwischen den Andachten morgens und abends erlebt, aber für mich ist es oft so, und ich denke für viele von uns, ist es so, dass wir aufeinander zukommen und uns fragen, ja, das habe ich verstanden, was soll ich jetzt nun tun? Wir brauchen Rat, Ermutigung und Hilfe. Und es ist ganz wichtig, dass wir Rat vom rechten Ratgeber bekommen. Nicht von irgendjemand, sondern Rat muss, auch wenn es durch ein Mensch ist, muss es von Gott kommen. Anders wird uns nicht geholfen. Und es gibt so viele Ratgeber. Und es gibt immer mehr Ratgeber. Für diejenigen, die ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben, und das ist außer meiner Person keiner hier in diesem Raum im Moment. Jens ist nicht da. Früher war das so, dass die Ratgeber, wo kamen die her? Im Sinne, wie es hier gemeint ist. Ich sage nicht, dass es immer gut und richtig und gerechtfertigt war, das sage ich nicht. Aber wo kam Rat her? Seelsorger, das werden wir später sehen. Das ist dasselbe Wort, Ratgeber, Seelsorger. Wer waren denn diese Seelsorger? Bei Naturkatastrophen waren es immer die Pfarrer, die Pastoren, die Ältesten, die Priester, die dem Volk Rat und Trost gebracht haben. Wer sind es heute? Wir sehen die Berichte im Fernsehen. Und in aller Achtung und Schätzung, diese Menschen, die professionell ausgebildet sind, gibt es dennoch Gefahren verborgen. Und das ist, wenn ein Ratgeber, wenn ein Seelsorger uns nicht den Rat Gottes bringt, sind wir in große Gefahr. Es bringt uns nicht weiter. Und ich möchte, dass wir uns gemeinsam aus diesem Grund ein paar Verse gemeinsam lesen. Und zwar zuerst in Jesaja. Kapitel 25, das erste Vers. Herr, du bist mein Gott, dich preise ich, ich lobe deinen Namen. Denn du hast Wunder getan. Ich glaube, dass Jesaja hier aus dem Tiefen seines Herzens spricht. Jesaja ist überzeugt. Er ist innerlich überführt worden von den Wundertaten Gottes. Herr, du bist mein Gott, ich lass dich nicht los. Du bist, bei dir finde ich Hoffnung, Licht, Trost und Rat. Herr, du bist mein Gott, dich preise ich, ich lobe deinen Namen. Er hat ja einen Grund, warum er es tut und sagt uns, warum er Gott preist und warum er ihn lobt. Weil er Wunder getan hat. Und das, diese zweite Woche war die Woche der Wunder, oder? Deine Ratschlüsse. Wenn wir Gottes Rat annehmen, dann geschehen Wunder in unser Leben. Wenn wir Gottes Wort, wenn wir sein Rat annehmen und es tun, geschehen Wunder in unser Leben. Deine Ratschlüsse von alters her, die haben sich nicht verändert. Die sind immer dieselben gewesen, weil die Menschen dieselben sind. Sie waren nicht früher anders. Der Mensch war immer so, wie er jetzt ist. Und deswegen ist dieser Ratschluss derselbe von alters her. Das, was gut genug war für mein Opa, ist für mich gut genug. Und es wird für meine Kinderskinder gut genug. Weil Gottes Rat, Wahrheit, Gerechtigkeit, die ganzen moralischen Fragen, die euch junge Leute sehr bewegen, das sind dieselben. Und die Antwort ist die gleiche. Viele Christen sagen, oh, es hat sich alles verändert. Ne? Wir mussten einiges revidieren und mussten uns anpassen. Es verändert, nein, es verändert sich nichts. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Von all das her, es war immer so, es ist jetzt so und es wird auch immer so sein. Gott verändert sich nicht. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu. Er tut sie, er sagt was und er tut es. Deswegen ist er auch zuverlässig. Die sind treu und zuverlässig und wahrhaftig. Sie verändern sich nicht, die Wahrheit bleibt. Und deswegen ist es gut für uns, wie ich immer wieder sage an dieser Stelle, dass wir gehaftet sind in der Wahrheit. Dass wir bleiben, dass wir auch wahrhaftig sind, weil er wahrhaftig ist. Noch ein paar Seiten oder eine Seite für einige von euch sicherlich. Kapitel 28 und Vers 29 von Jesaja. Auch das kommt her von Herrn Zebaoth. Sein Rat ist wunderbar. Wie vorhin gesagt, sein Rat bewirkt Wunder und er führt es herrlich hinaus. Jetzt machen wir einen Sprung. Es gäbe viele Stellen und es gibt noch eins, was euch wahrscheinlich alle bereits schon eingefallen ist, den lesen wir noch, aber lasst uns dennoch Hebräer 6. Und Vers 17. Lasst uns lesen ab 16. Um Gewissheit zu haben, um sicher zu sein, damit man sich verlassen kann, schwören die Menschen. Die Menschen schwören ja bei einem größeren als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht alle Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit ein Eid verbirgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, im Alten Testament war es genug, zwei Zeugen zu haben. Wenn man zwei Zeugen hatte, hat das jüdische Gesetz gegriffen. Es war zuverlässig. Die Aussage von zwei Zeugen genügte, man brauchte nicht mehr. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unser Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Da hinten ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, sagt ihr, ne? Melchisedeks. Wir sagen Melchisedek, aber ist egal. Hier geht es darum, dass Gottes Ratschluss nicht wankt. Wir brauchen nicht unruhig zu werden. Ich kann mich erinnern, als Kind unterwegs von Liverpool nach Callao in Südamerika, wankte das Schiff mehr oder weniger ein Monat lang und ich hatte ein Monat lang Angst. Und je mehr das Ding rollte oder wankte, je größer war meine Angst. 14 Tage auf dem Atlantik ohne festen Boden überhaupt zu sehen, rollte er hin und her. Und ich dachte, diesmal wankt er so weit, dass er umkippt. Das ist dies Wanken. Aber der Ratschluss Gottes wankt nicht. Es gibt keiner, der den Ratschluss Gottes ins Wanken bringen kann. Es bleibt. Wir kehren zurück zu Jesaja 9 und lesen die Verse, die einige von euch bereits schon im Kopf gehabt haben. Dies wurde geschrieben etwa 750 Jahre vor Christi und hier steht, denn uns ist ein Kind geboren. Dieses Kind ist von Ewigkeit her. Johannes schreibt davon, dass er am Anfang dabei war, bei der Schöpfung. Jesus ist nicht entstanden, durch dem, dass Maria ein Kind gebar. Jesus war schon immer da. Er wurde nur Fleisch, er wurde nur Mensch in und durch die Geburt, durch dem, dass Maria ihn zur Welt brachte. Das ist ganz wichtig, wenn es hier um diesen wunderbaren Ratgeber geht, dass wir begreifen, er war schon Anfang an, er war bevor es alles losging, schon da und wird am Ende da sein, immer noch da sein. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und er heißt Wunderrat. Es gibt ein Büchlein, das von Calvary Chapel, ja, es ist mehr als ein Büchlein, es ist schon ein Buch, das wir euch empfehlen können. Und es geht hier um diesen wunderbaren Ratgeber. Auf Englisch und auch in Urtext heißt es Counselor. Und Counselor ist Seelsorger. Und hier will Gott uns sagen, dass wir in Jesus Christus nach Hebräer jemand, der gekommen ist und Mensch geworden ist, jemand haben, mit dem wir reden können. Wir haben einen Seelsorger, der uns versteht im allen Leiden und in dem Leiden uns rechten Rat geben kann, weil er der Gott von Ewigkeit her ist. Er hat uns geschaffen. Er versteht uns, er weiß, wie wir ticken. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Rat, der einzige Seelsorger, den ich euch empfehlen kann, außer den Heiligen Geist und die Schrift Gottes, ist derjenige, der das wiedergibt, was da drin geschrieben ist. Alles andere ist unzuverlässig. Es bringt euch ins Wanken. Ihr werdet unsicher. In der Gemeinde haben wir ständig mit Menschen, die aber eine andere Meinung haben, andere Erkenntnisse, weil sie sie von irgendjemand gehört haben, empfangen haben und sie begeistert sind nun von diesen neuen Erkenntnissen. 3 Monate später sind andere neue Erkenntnisse da. Und am Ende wissen sie gar nicht, was sie selber glauben. Und es wankt alles. Sie sind seelisch unstabil. Sie wanken hin und her. Sie verzweifeln, weil sie nicht Gottes Ratschluss annehmen. Gottes Ratschluss, das nicht wankt. Gottes Ratschluss, das zuverlässig ist. Deswegen muss immer, wenn jemand zu dir kommt, dann musst du Jesus vermitteln. Das, was er sagt, das, was er denkt über die Person. Das, was er diese Person sagen will. Deswegen schreibt Paulus an Timotheus und so sagt, hey Timmy, es ist wichtig, dass du nicht nur das Wort Gottes kennst, aber dass du das so auslegen kannst, wie der Heilige Geist es will. Das Brot zu brechen, auf geistliche Weise, dass es zum Segen wird für dein Gegenüber. Das ist eine Voraussetzung für einen Seelsorger. Das Wort inspiriert, auszuteilen, den Hungrigen zu geben, den Leidenden zu geben, Heil zu bringen. Das muss inspiriert sein. Es muss aber aus dem Wort kommen. Das ist nicht nur Paulus' Rat an Timotheus, sondern das ist Paulus' Rat an uns. Und es ist oft so, dass es in unser Leben wankt. Wir werden nur still und ruhig und heil, wenn Gott ein Wort spricht durch den Seelsorger. Oft ist es so, wir meinen, oh, wir sind dann so gespeichelt, Menschen kommen zu uns und wollen Rat haben, ne? Und werden dann innerlich verführt, irgendwo unsere eigene Erkenntnis oder Erfahrung zu geben. Das ist kein Rat. Das ist ein schwacher Rat. Wenn es in Einklang ist mit dem Wort Gottes, dann ist es okay. Wenn es auf dem Wort Gottes gegründet ist, ist es okay. Wenn du das belegen kannst mit dem Wort Gottes, wenn du vom Wort Gottes her aufbauen kannst und sagen kannst, ja, so wie es da steht, habe ich es erlebt. Du bestätigst, dass es zuverlässig ist. Aber du kannst nicht von dir ausgehen. Ich empfinde, ich bin der Meinung, ich denke aber, Geschwister, das ist Kuddelmuddel und es bringt uns nicht weiter. Es verwirrt dich und es verwirrt andere. Gottes Rat ist zuverlässig, Gottes Rat ist Wahrheit und Gottes Rat bleibt. Und Gottes Rat ist das einzige Rat, das ist ein wunderbarer Rat. Es verbirgt Kraft in sich und verändert uns. Hier ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her unser Seelsorger, unser Ratgeber. Und er heißt Wunderrat, nicht nur Rat, sondern Wonderful Counselor. Gott Held, ewiger Vater, Friedefürst, dies alles ist Christus, der Sohn Gottes. Er ist auch der ewige Vater. Er ist auch der Friedefürst. Sein Rat bringt uns zur Ruhe. Es bringt Frieden. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in sein Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Jetzt rutschen wir zurück ins Neue Testament, zu Epheser, zum Brief an den Ephesern. Und zwar in Kapitel 3, Epheser 3 und Verse 8 bis 13. Paulus schreibt und sagt zu deinen Geschwistern in Ephesus: Mir, dem Allergeringsten unter aller Heiligen. Paulus kann diese Dinge sagen, weil der eine Offenbarung Gottes erlebt hatte. Er ist, wie Craig so schön sagte, nicht Goliath begegnet, sondern er ist dem Herrn, der da drüber steht, begegnet. Und diese Begegnung, die Paulus hatte mit den Auferstandenen Jesus Christus, führt ihn dazu, dass er sagt, ich bin der Kleinste. Das ist natürliche Frucht von einer Begegnung mit Gott. Es gibt Menschen, die gewisse Phänomene erleben, stehen auf und meinen, sie wissen mehr als vorher und wissen mehr als diejenigen, die ihn zu Christus geführt haben. Sie erleben genau das Gegenteil. Sie werden anmaßend und überheblich. Sie meinen, ich habe dieses Erlebnis gehabt, du musst es auch haben, sonst kann ich dich nicht ernst nehmen. Paulus erlebt genau das Gegenteil durch eine übernatürliche Begegnung mit dem Sohn Gottes. Er sagt, mir, den Allergeringsten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und verstehen. Das, was Gott bewirkt, immer bei einer Begegnung, bei einer Offenbarung, ist nicht Anmaßung und Überheblichkeit und Ungehorsam und Unordnung, sondern es ist Unterordnung, es ist Demut, es ist Zerbruch. Gott kann nicht anders. Das geschieht immer mit allen Menschen, die solch eine Begegnung gehabt haben wie Paulus. Mir den Allergeringsten unter allen Heiligen. Naja, man kann darüber diskutieren. Natürlich ist er das gewesen. Wer will das wissen? Grundsätzlich stuft Gott uns ja auch nicht so ein. Für ihn sind wir alle Kinder an einem Tisch und wir sind alle gleich. Ob Bischöfe, ob Propheten, ob Bibellehrer, ob Seelsorger, ob Menschen, die Gabe haben, Gäste zu empfangen, Gutes zu tun, die ganzen praktischen Gaben, die Gaben der Barmherzigkeit, die sind vor Gott alle gleich. Was Paulus hier sagen kann oder will, ist, ich schaue zu euch alle auf, denn ich habe erkannt vor Gott, wer ich bin. Ich bin gar nichts. Ich bin Gott begegnet. Mir, der Allergeringsten unter den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seine geheimen Ratschluss. Wir sprachen auch diese Woche von Geheimnisse. Und im Alten Testament war es natürlich so, dass viel mehr vor dem Kreuz, vor die Ankunft Jesu Christi, vor seine Geburt, vor sein Tod und vor seine Auferstehung waren viel mehr Geheimnisse. Gott hat sich seine Menschen offenbart durch die Geschichte, vor Israel, in und durch Israel und heute in sein Leib offenbart sich Gott. Es ist ein Prozess, die Erkenntnis. und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm. Hier ist auch eine Bestätigung, er war immer da, es war immer verborgen in ihm, also war Christus immer da. War der Rat, der wunderbare Ratgeber immer da. Der war noch nicht Mensch geworden, aber er hat unseren Vorvätern Rat gegeben, er hat sie begleitet im Alten Testament. Der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. In ihm ist alles verborgen. In ihm, wenn wir in ihm sind und er in uns, fangen wir an, diese verborgene Wahrheiten zu verstehen. Wer in Christus geborgen ist, versteht ihn. Paulus schreibt, ich in ihm und er in mir. Die Evangelium sagen das auch, Johannes schreibt das. Wer in Christus ist, ihm werden diese Geheimnisse offenbart. Es gibt ein Buch, das Tosser geschrieben hat, ich weiß gar nicht, ob es ins Deutsch übersetzt worden ist, aber Titel ist God Tells the Man Who Cares. Auf Deutsch kann man das nicht besser, weil es das Wort cares gar nicht auf Deutsch gibt. Gott sagt's denen, die ihn lieben. Gott vertraut seine Wahrheit Menschen an, die in ihm sind und in ihm bleiben, die ihm lieben und treu sind, die nicht loslassen. Menschen, die mit ihm wandeln, denen offenbart er diese Geheimnisse. Und diese Geheimnisse, schreibt Paulus, die springen meine Fähigkeit, überhaupt zu denken. Ich begreife die nicht, die sind zu hoch, die sind zu tief, die sind zu weit. Um für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfältige Weisheit. Die haben wir in den wunderbaren Ratgeber. Sie werden uns kundgemacht in Jesus Christus, diese mannigfältige Weisheit Gottes. Und die brauchen wir für uns, wenn wir Fragen haben. Es ist gut, dass wir einen Austausch haben miteinander. Manchmal sage ich Geschwistern, ich sitze hier und ich bin so wie eine Kuh. Ich bin dein zweiter Magen. Du bringst alles hoch, was du nicht verdauen kannst. Und wir kauen das jetzt nochmal durch. Mehr kann ich für dich nicht tun. Wir sind Wiederkäuer. All dem, was wir aufnehmen, was wir nicht verdauen können, das wird dazu führen, dass wir Magenkrämpfe bekommen. Wir kommen nicht zurecht mit uns und mit der Welt und verzerren das Gesicht und sehen nicht aus wie die ruhige, friedliche, liebevolle Kuh, wenn wir sie ins Auge schauen. Eine Kuh geht's gut. Eine Kuh ist ruhig. Eine Kuh lacht uns an. Eine Kuh, die Augen einer Kuh sind friedlich. Warum? Weil eine Kuh weiß ganz genau, dass das Wichtigste ist, das, was er aufnimmt, dass es so verdaut wird, dass es zu Milch wird. Für die, wie heißen die kleinen Kühe? Für die Kälber. Damit jetzt kund werde die mannigfältige Weisheit Gottes den Mächtigen und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unser Herrn. Das hätte man nicht schreiben können im Alten Testament. Jesus war ja noch nicht da gewesen. Sie haben ihn erwartet. Wir schauen zurück, er ist da gewesen. Er hat alles vollbracht und hat seinen Heiligen Geist gesandt, damit wir begreifen, dass er alles für uns vollbracht hat. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unser Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in alle Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide. Die für euch eine Ehre sind. Wenn Paulus leidet, wird er nicht müde. Wenn wir leiden, werden wir nicht müde. Alles, was wir brauchen im Leiden ist, damit es erträglich wird, die Seelsorge, den Ratschluss Gottes, dass wir verstehen, warum es schwer ist, dass wir verstehen, warum wir beunruhigt sind, dass wir verstehen, warum Gott uns vor diesen Berg gestellt hat. Wenn wir das verstehen können, oder wir sagen oft, wenn ich das nur verstehen könnte. Gott will uns beraten. Er möchte uns erklären, damit wir die Situation verstehen und dann ist sie erträglich. Wenn ich begreife, dass es gut für mich ist. Und so ist Gottes Ratschluss unbedingt notwendig, notwendig für uns in unser Leben, wenn wir unsere Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit sehen. Und wenn wir die Verwirrung um uns herum sehen, auch in der Gemeinde, die Beunruhigung, die Unsicherheit unserer Geschwister, die Fragen, die aufgeworfen werden. Was brauchen wir da? Was müssen wir tun? Unsere Köpfe alle zusammenschließen und überlegen, was machen wir nun? Nein, wir brauchen nur den Ratschluss Gottes und nicht mehr. Und dazu sind wir da, diesen Ratschluss weiterzugeben, diesen Rat Gottes. Und wer etwas anders tut, stiftet nur Verwirrung, noch mehr Verwirrung und noch mehr Unruhe. Wenn ich den Spiegel oder wenn ich mein Angesicht, den Spiegel gesehen habe und den Wunsch habe, es zu tun und kein Heuchler zu sein, auf den Weg brauche ich den Ratschluss Gottes. Ohne dem geht es nicht. Und es muss sein Ratschluss sein. Alles andere, sagt der Prophet, ist ein Fluch. Verflucht ist der, der den Rat den Menschen einnimmt. Gesegnet ist der, der den Rat seines Seelsorgers annimmt. Und mein Seelsorger, für mich persönlich, da bin ich so überzeugt davon, er hat 65 Jahre für meine Seele gesorgt. Er ist mein Seelsorger. Er erquickt meine Seele. Er vermittelt mir durch sein Wort und den Heiligen Geist die Wahrheit und die Wahrheit macht mich frei. Ich habe mich entschieden. Er ist mein Seelsorger. Und wenn jemand zu mir kommt, werde ich das vermittelt, was er mir gelehrt hat. In und durch sein Wort und alles darüber hinaus. Damit sagt uns auch das Wort Gottes, es mit Vorsicht umzugehen. Deswegen sagt er, prüfet alles. Verlass es nur auf den wunderbaren Ratgeber. Wenn du wissen willst, was zu tun ist, nachdem du dein Angesicht im Spiegel gesehen hast, setz dich hin mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Er kann dir helfen, wie jede Kuh auf die Wiese, es zu verdauen. Aber Rat gibt's nur bei dem Herrn. Wunderbarer Ratgeber, ewiger Gott, der wahrhaftige Gott, Prince of Peace heißt auf Deutsch Friedefürst. Ne? Du bist Friedefürst. Wir danken dir dafür, dass deine Wahrheit Frieden und Ruhe als Frucht hat in unser Leben. Schenk, dass wir lernen, es anzunehmen. Wahrhaftig zu sein und keine Heuchler. Und bewahre uns davor, dass wir uns einbilden oder andere vermitteln, dass wir mehr und besser wüssten als Gott. Schenk uns demütige Herzen, wie Paulus es hatte, dass wir begreifen, dass wir vor dir alle miteinander, wie auch Paulus, gering sind. Wir danken dir. Du bist so groß und so wunderbar. Du machst uneheliche, ungehorsame, freche, rebellische Kinder durch dein Wort, durch das erlösende Blut des Lammes und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirklich zu Königskinder. Und Königskinder vertrauen ihren König in allen Dingen. Wir danken dir für die Geborgenheit in und durch dein Wort. Du bist wirklich ein wunderbarer Ratgeber. Amen.